Hey, wie ihr vielleicht schon gerade hört, sind wir nicht wie sonst im Studio, sondern nehmen diese Folge von unterwegs auf. Wir sind nämlich gerade auf dem Weg in den Bundestag und gehen hier an der Spree entlang und es ist auch gerade ziemlich windig.
Wir nehmen nämlich eine Sonderfolge Die und Du auf und sprechen in dieser Folge mit zwei jungen Abgeordneten. Einmal mit Gier Schröder, sie ist von der FDP und zum ersten Mal dabei, und einmal mit Ronja Kemmer, sie ist aus der CDU und ist schon seit 2014 dabei.
Ja, wir wollen uns einfach mal so ein bisschen anschauen, was machen eigentlich Abgeordnete so den ganzen Tag, weil irgendwie hat man noch gar nicht so einen guten Einblick in deren Arbeit. Und dann schauen wir natürlich auch so ein bisschen, was der Unterschied also zwischen Ria Schröder, die jetzt in der Regierung ist, und Ronja Kemmer, die jetzt in der Opposition ist.
Und los geht's heute mit Ria Schröder. Die holen wir gleich vom Plenarsaal ab. Das Gespräch mit Ria führe heute ich und Vicky macht dann morgen das mit Ronja Kemmer. Ich bin Johanna.
Und ich bin Vicky und los geht's mit einer neuen Folge Die und Du.
Die und Du. Dein Politik-Podcast von Das Ding und dem SWR Hauptstadtstudio Berlin.
So, wir gehen jetzt hier gleich mal durch den Eingang, müssen unsere Masken anziehen. Und hier geht es dann durch so eine Sicherheitskontrolle, wo wir gecheckt werden, dass wir nichts irgendwie Gefährliches mit reinbringen.
Hallo.
Hallo.
Wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen, um ins Plenum zu kommen, weil irgendwie haben wir uns hier ein bisschen verlaufen.
Ah, da ist sie, da ist sie.
Hallo.
Hi.
Hi.
Hallo.
Ich würde dir schon mal direkt das Mikro geben, wenn es okay ist. Was stand denn heute schon so an? Also was hast du heute schon gemacht? Was machst du heute noch?
Also mein Tag ging heute Morgen los mit dem Bildungsausschuss. Wir haben so über die Corona-Pandemie, was lernen wir daraus und wie rüsten wir uns für die Zukunft gesprochen. Das ging auch relativ lang. Genau, und dann bin ich eigentlich schon fast ins Plenum gegangen. Und jetzt sind so diese Fragestunden. Da sind gar nicht so viele Abgeordnete da. Deswegen ist das immer so ein bisschen einschläfernd. Also deswegen brauche ich jetzt auch noch eine Cola, glaube ich, bevor wir loslegen.
Wir sind jetzt ins Gebäude gegangen, wo das Büro von Ria ist. Und gehen nochmal durch den Sicherheitscheck.
Ey, du hast ja eben auch gesagt, dass ihr als Abgeordneten immun seid. Was heißt das denn genau?
Das heißt, dass wir nicht einfach in eine Strafverfolgung geraten können. Also man kann jetzt nicht einfach uns für irgendwas verfolgen oder anklagen, sondern wenn es irgendwo einen Verdacht auf eine Straftat von jemandem gibt, das kann ja auch mal passieren, dass man irgendwie sehr viel zu schnell fährt. Oder also es gibt ja auch vielleicht irgendwie betrunken in eine Schlägerei gerät oder keine Ahnung, dann muss die Immunität erst aufgehoben werden, bevor das verfolgt werden kann.
Ah.
Also es ist dann nicht so, als wird das gar nicht verfolgt, aber das soll, also so glaube ich ist es, das soll uns vor allem schützen vor einer willkürlichen Bedrängung durch die Polizei und Justiz, weil das natürlich, ich meine, in so einem freien Land, wie wir jetzt gerade leben, denkt man, das ist nicht, da besteht keine große Gefahr. Aber das kann natürlich, oder gibt es ja auch Beispiele in der Vergangenheit, wo Abgeordnete eben dann auch vielleicht bedrängt worden sind oder auch ja politisch verfolgt wurden. Und das soll dadurch, glaube ich, verhindert werden.
Ja. Also das heißt jetzt nicht, dass du zum Beispiel im Supermarkt klauen könntest, ohne mit Konsequenzen zu rechnen.
Nee, und das Schlimme ist, wenn ich es machen würde, dann würde jeder Abgeordnete, also alle anderen, würden so einen Zettel auf den Tisch bekommen, wo dann stehen würde, so die Immunität der Abgeordneten Ria Schröder wird aufgehoben wegen irgendwie Diebstahls im Supermarkt. So, und das ist dann also
unangenehm. Und jetzt sind wir schon an deinem Büro angekommen.
Genau. Sagen wir, gehen einmal rein und stehen wir hier nicht so blöd auf Klo.
Hallo.
Hallo.
Ja, kommt gerne rein. Oh, ich habe hier vorhin schnell was zum Mittag gegessen und jetzt stehen hier noch die Sachen rum.
Ich mach mal hier vorne zu, dann haben wir es ein bisschen leiser und stören auch die anderen nicht.
Jetzt noch mal kurz anderes Thema.
Ja.
Wir sind ja jetzt hier bei dir im Büro, aber jetzt nur, hier ist es ja nur ein Büro, also da, wo du drin sitzt, aber du hast ja noch mehrere hier durch den Gang.
Genau, wir haben drei Räume hier.
Ah, ja.
Genau.
Und man sieht ja auch immer im Fernsehen zum Beispiel jetzt nur dich als Abgeordnete, aber du machst ja die Arbeit nicht alleine, sondern hast ein Team dahinter? Wie viele hast du denn? Wer macht was? Irgendwie, was sind die Aufgaben?
Ja, also ich habe eine Büroleiterin. Das ist sozusagen meine rechte Hand. Mit der telefoniere ich auch ganz oft und sage so, oh, das ist mir noch eingefallen. Und die koordiniert auch das Team und ist so ein bisschen die Schnittstelle zwischen allem. Und dann habe ich einen, der macht so Kommunikation, Pressearbeit und Strategie. Dann habe ich einen wissenschaftlichen Mitarbeiter, der mich bei der Ausschussarbeit unterstützt. Dann habe ich einen Teamassistenten, der auch die ganze so Büroorganisation macht und sich kümmert darum, wenn ich irgendwo hinfahre, dass ich Tickets habe oder dass wir hier Getränke im Büro haben. Das sind die Vollzeitstellen. Und dann habe ich einen Studi, der mich auch unterstützt, so bei Bürgeranfragen und bei allem Möglichen, auch mal Termine mit vorbereitet. Einen, der mich bei Social Media unterstützt und Fotos und Videos macht. Und jetzt hab ich niemanden vergessen. Und jetzt im Moment, deswegen ist es auch sehr voll vorne, habe ich gerade noch einen Praktikanten und eine Referendarin, die gerade da sind. Die sind aber nur für 2 bzw. 3 Monate da und deswegen ist es gerade auch ein bisschen voll.
Denkst du, das ist auch so ein bisschen dein Vorteil als junge Abgeordnete, dass du Social Media vielleicht besser verstehst als andere oder da auch, dass dir auch wichtig ist, dass du irgendwie das nutzt, die Möglichkeit?
Ich glaube schon. Also mir macht das ja auch Spaß und ich verbringe auch selber viel Zeit auf Social Media. Und manchmal denke ich, das ist ja gar nicht mehr so besonders, weil ich auch viele andere jüngere Abgeordnete dann kenne und dann folge ich denen dann nicht so, die machen ja auch super viel. Aber dann gibt es natürlich auch immer noch Leute, die haben nicht mal einen Instagram-Account. So. Nicht nur, dass sie da nichts machen, die haben nicht mal einen. Und dann fällt mir eben wieder auf, dass das schon auch wichtig ist und genau, und ich glaube, also ich mache zum Beispiel immer so ein Recap von der Sitzungswoche, wo ich so ein bisschen sage, was waren die wichtigsten Themen, was hat mich irgendwie besonders beschäftigt. Und das gucken sich echt viele Leute an. Und ich glaube, das ist eine coole Möglichkeit, auch so ein bisschen niedrigschwellig auch überhaupt über politische Arbeit zu informieren, ohne jetzt, dass man lange Texte oder 10-minütige Videos sich angucken muss, sondern es sind immer so 60 Sekunden, wirklich super knapp. Und wenn man mehr wissen will, dann hat man dann vielleicht auch ein bisschen Lust darauf, nochmal was nachzulesen.
Ja, ich glaube gerade, also wir oder viele junge Leute informieren sich hauptsächlich über Social Media. Mhm. Ich merke es ja selbst. Also wenn man da mal durchscrollt, ja, da kriegt man eigentlich schon alles mit, was am Tag so passiert
Voll,
ist.
Ja.
Und für tiefere Infos kann man dann nochmal was nachlesen. Ich sehe jetzt auch schon hier auf deinem Beistelltisch hier im Büro das Cover von Zeit Campus, wo du drauf bist. Und da steht dann drauf, jung, liberal und mächtig. Würdest du dich so auch beschreiben? Passt es zu dir?
Also mittlerweile, muss ich sagen, bin ich auch so ein bisschen stolz. Deswegen liegt es ja auch da. Aber als ich das den ersten Moment gesehen habe, dachte ich so, oh Gott. Was habe ich getan? So, weil es ist jetzt nicht so eine typische Pose für mich. Also ich sitze da ja so breitärmlich und wie so eine Boss-Pose.
Finde ich aber eigentlich ganz cool.
Mittlerweile finde ich es auch cool, aber es ist halt auch so ein bisschen, also ich habe mich so eigentlich nicht unbedingt gesehen. Und ein bisschen was Wahres ist natürlich dran. Auch gerade in dem Titel geht es ja auch darum, dass so viele junge Menschen die FDP gewählt haben. Und natürlich ist auch so ein Mandat mit Macht verbunden. Und ich finde es ganz schön, wir haben da auch mal in so einer Gruppe junger Politikerinnen drüber gesprochen, dass viele so ein bisschen vorsichtig sind mit dem Begriff Macht. Weil der klingt auch oft so nach Machtmissbrauch oder darüber danach irgendwie andere zu beeinflussen oder deren Leben zu bestimmen. Aber eine sagte, das ist der Gegenbegriff zu Ohnmacht. Und das finde ich eigentlich dann ein sehr schönes Bild. Also auch zu zeigen, man kann was tun, man hat die Möglichkeit, Dinge zu verändern. Das ist Macht. Und das finde ich, also deswegen, dann ist das ein Begriff, mit dem ich auch was anfangen und mich auch selber identifizieren kann. Und jung würde ich mich selber auch noch nennen und liberal auch.
Das wäre auch gar nicht so, also kurz nachdem du im Bundestag gewählt wurdest, oder? Also noch gar nicht so lange nach der Wahl.
Genau.
Was war denn dein allererstes Gefühl, was du hattest, als du reingewählt wurdest?
Also ich konnte es erstmal gar nicht glauben. Also ich habe natürlich schon irgendwie darauf hingearbeitet, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass es klappt und war dann schon einfach auch super glücklich darüber, diese Möglichkeit zu haben. Und Und habe im gleichen Moment so gedacht, so, oh Gott, jetzt muss ich das und das und das umsetzen und ich darf meine Freunde nicht enttäuschen, sondern muss jetzt irgendwie dafür sorgen, hier einen guten Job zu machen. Und gerade weil man ja vielleicht auch bei jungen Leuten denkt, so, ah ja, die machen das hier irgendwie, nehmen das nicht so ernst oder können das gar nicht. Und da habe ich schon gespürt, dass ich schon das auch besonders gut machen möchte, um auch zu zeigen, ich habe mir das, also ich bin da nicht durch Zufall reingerutscht oder so, sondern ich habe mir das verdient und ich nutze das, um was Gutes draus zu machen.
Hast du auch manchmal Tage, an denen du aufwachst, im Bett liegst und denkst, oh nee, jetzt würde ich gerne liegen bleiben und nicht zur Arbeit, nicht in den Bundestag?
Ja, manchmal habe ich das. Und tatsächlich aber seltener, wenn ich hier in Berlin bin. Gerade so in den Sitzungswochen finde ich, also stehe ich immer so unter Strom. Ich schlafe auch viel weniger als sonst und bin echt eigentlich eher so eine Nachteule und ich kann gut irgendwie bis um 1 oder 2 Uhr arbeiten, aber ich schlafe eigentlich auch schon gerne so bis um 8 oder vielleicht auch 9. Das funktioniert aber nicht in der Sitzungswoche. So, das heißt, ich stehe immer viel früher auf, als es eigentlich so, wenn ich es mir aussuchen könnte, der Fall wäre. Und es macht mir aber auch nichts, sondern ich bin dann zwar schon müde, aber ich freue mich auch darauf, auch wenn manche Termine irgendwie jetzt nicht irgendwie die tollsten, spannendsten Termine sind, aber ich mache die Arbeit hier super gerne und ich lerne immer noch jeden Tag was und ich kann hier Sachen mit nach vorne bringen, ich kann Statements setzen, die auch eine Sichtweise von jungen Menschen hier transportieren und das macht mir schon echt Freude und das motiviert mich auch morgens aus dem Bett zu kommen, auch als Arbeit.
Hast du auch manchmal das Gefühl, dadurch, dass du ja doch noch, also um einiges jünger bist als viele andere hier, dass du irgendwie so ein bisschen deine besten Jahre verpasst, in denen vielleicht andere noch irgendwie mehr Party machen oder so?
Ja, das ist ja durch die Pandemie eh so ein bisschen eingeschränkt. Also ich meine, wenn man jetzt nicht feiern gehen kann, dann kann man auch im Bundestag. Nein, also eigentlich nicht. Ich glaube, dass das schon eigentlich genau eine gute Zeit ist, weil man irgendwie natürlich auch relativ fit und wach ist und viel mitbekommt. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt hier viel verpasse, auch weil ich ja immer noch auch die Person bin, die ich vorher war. Und ich gehe immer noch auf Partys und also jetzt, ich war jetzt schon länger nicht mehr irgendwie in einem Club, aber irgendwann werde ich das bestimmt bald auch nochmal machen und gehe in Bars und essen und treffe meine Freunde und trinke vielleicht auch mal ein Bier zu viel am Wochenende. Also ich bin ja immer noch auch ein privater Mensch und das will ich mir auch beibehalten, weil ich glaube, man kann natürlich irgendwie aufhören, sein normales Leben zu leben. Und dann hat man vielleicht auch noch mehr Zeit für die Politik. Aber dann bekommt man, glaube ich, auch von vielen Dingen nicht mehr aus erster Hand selber mit. Und ich würde mir wünschen, dass die Leute, die mich vertreten, auch Menschen bleiben. Und deswegen probiere ich, das auch beides zu sein und zu machen.
Ja, stimmt. Ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, dass es vielleicht ein bisschen wie bei Lehrern, dass man ja auch immer geschafft, wenn man sie so im privaten Leben mal sieht und merkt, oh, die sind nicht die ganze Zeit nur Lehrer, aber so ähnlich ist es ja dann auch bei euch als Abgeordnete. Und es ist auch so, das hört man ja immer manchmal, dass man sich dann in der Fraktion auch fügen muss, um aufzusteigen. Also, dass man vielleicht schon eher so mitläuft, um vielleicht dann auch mal an höhere Posten zu kommen, in denen man dann mehr Macht hat und dann auch mehr entscheiden kann.
Ja, also man macht natürlich auch manchmal Kompromisse oder keine Ahnung, wenn es irgendwie wenn am Anfang natürlich ging es um die Frage, wer kriegt welche Berichterstattung, wer wird Sprecher und so. Und da muss man auch manchmal natürlich was abgeben, was man vielleicht gerne gemacht hätte oder irgendwie sich überlegen, wofür kämpfe ich jetzt und wo nicht. Aber das ist, glaube ich, so im normalen Rahmen, dass man irgendwie so Kompromisse schließt. Und ich würde sagen, auf der einen Seite bin ich total offen für Kompromisse, aber es gibt für mich auch immer einen Bereich, gerade wenn es um inhaltliche Punkte geht, da ist mir Unabhängigkeit wichtig und da will ich auch meine Meinung sagen können, wenn ich damit jemandem auf die Füße trete, dann ist es so und dann kann man das irgendwie blöd finden oder man schätzt mich halt, weil ich eine eigene Meinung habe und für mich ist wichtig, wieder Macht. Wenn ich Macht habe und die nicht nutze, dann ist es keine Macht. Und wenn ich mich immer nur anpasse und immer nur Ja und Amen sage, obwohl ich ganz anders denke, dann bin ich ohnmächtig. Und es ist auch, ich würde es auch nutzen, um gute Sachen zu bewirken. Und wenn ich das Gefühl habe, ich mache das hier nur, um Leuten auf die Füße zu treten, dann würde ich es lassen. Aber wenn ich davon überzeugt bin, dass das richtig ist, dann werde ich auch immer meinen Mund aufmachen.
Hast du das Gefühl, dass sehr viel Druck, der auf dir lastet als Abgeordnete?
Schon. Und ich mache mir auch selber Druck. Also zum einen, weil wir ja als FDP auch ziemlich gute Wahlergebnisse bei den Jungen hatten und ich deswegen auch das Gefühl habe, dass jetzt auch mit meiner Verantwortung von den anderen Jungen, die auch nicht zu enttäuschen, sondern auch was für junge Leute positiv zu bewegen. Und auf der anderen Seite haben wir einfach jetzt ja auch echt schwierige Entscheidungen teilweise zu treffen. Und das finde ich überhaupt nicht leicht. Und ich mache mir das auch nicht leicht. Und ich spreche dann auch viel mit meinen Freunden oder mit meinem Freund oder mit meiner Familie darüber, weil ich schon merke, dass wir einfach gerade jetzt in so einer Kriegssituation, da liegt auch so die Sicherheit von Menschen mit in unseren Händen. Und das ist natürlich übt das Druck auf einen aus. Und ich glaube, das ist auch gut, dass einem das nicht egal ist, weil sonst wäre man wahrscheinlich nicht gut an der Stelle. Und gleichzeitig merke ich auch manchmal, dass es auch gut ist, dass man was machen kann. Weil ich merke, dass auch viele von meinen Freunden, die fühlen sich irgendwie hilflos. Die würden gerne helfen, die würden gerne den Krieg beenden, aber die wissen gar nicht wie. Und ich weiß auch manchmal nicht wie. Aber durch die Arbeit, die ich hier mache und auch den Austausch mit den anderen Abgeordneten, kann man zumindest versuchen, einen Teil dazu beizutragen. Und das, finde ich, ist schon, also natürlich hat man immer das Gefühl, man ist nie genug, solange das weitergeht. Aber es ist, man fühlt sich nicht so ohnmächtig.
Und gab es auch schon mal einen Moment, wo du dachtest, jetzt wird mir der Druck zu viel? Oder wo dir das alles hier zu viel wurde?
Also das nicht so direkt. Was mir, ich fand es schon sehr viel, als der Krieg ausgebrochen ist. Das hat mich schon auch extrem mitgenommen. Und da dachte ich auch manchmal so, scheiße, hätte ich nicht einfach irgendwann Abgeordnete werden können, wenn das Leben leichter ist und man sich einfach auch auf die Sachen konzentrieren kann, die man irgendwie machen wollte. Ein Startchancenprogramm und eine BAföG-Reform und so. Und stattdessen muss man sich jetzt mit so einem Kriegstreiber auseinandersetzen. Das habe ich mir vielleicht auch manchmal einfacher vorgestellt. Aber die Welt ist halt so. Und man kann sich auch nicht davor drücken, weil man sich selber irgendwie gewünscht hätte, dass es leichter wird. Sondern ich bin ja auch in dem Wissen, dass sowas passieren kann und dass wir als Deutschland nicht auf einer Insel leben, wo irgendwie alles gut ist, Abgeordnete geworden, um mich auch den Fragen zu stellen und auch vielleicht, wenn man nicht am Anfang schon auf alles eine Antwort hat, zumindest daran zu arbeiten, Antworten zu finden.
Fällt es dir denn auch schwer, manchmal dann abzuschalten, wenn ihr so ernste Themen hier diskutiert? Also ich meine, ich merke es schon bei mir, also ich bin ja nicht im Bundestag oder so, aber ich merke schon, dass ich manchmal echt irgendwie, seitdem der Krieg ausgebrochen ist, Albträume habe. Also ich merke richtig, wie ich manchmal von so Kriegssituationen träume und das hatte ich vorher nie. Aber du bist ja noch eigentlich viel mehr drin, weil du ja irgendwie schon die Möglichkeit hast, ein bisschen wenigstens mitzubestimmen. Wie ist es bei dir? Kannst du da überhaupt abschalten?
Also ich finde das manchmal schwer. Ich habe auch irgendwie, ich frage mich dann auch manchmal so, kann das richtig sein, dass ich jetzt mit meinen Freunden hier irgendwie einen Sekt auf dem Geburtstag trinke, während irgendwie weniger als 2000 Kilometer von uns entfernt gerade Menschen sterben? Und zwar nicht irgendwie an Altersschwäche, sondern die werden auf brutalste Weise umgebracht. Das ist, ich glaube, gerade auch so, ich sag mal, wir als junge Generation, wir sind das schon auch ein Stück weit gewohnt, mit so Gegensätzen auch zu leben, weil man kann sich gar nicht immer ideal verhalten und wir wollen irgendwie diese Welt sehen und gleichzeitig das Klima schützen. So, das ist eigentlich ein Gegensatz, wenn man dann irgendwie in so ein Flugzeug steigt. Aber wir probieren beides irgendwie zu machen und es hilft ja auch niemandem, also der Krieg stoppt ja auch nicht, wenn wir jetzt nicht mehr irgendwie Geburtstage feiern oder nicht auch mal einen Witz erzählen. Und ich glaube, ist ja auch eine Frage, also wie stark sind wir auch und wie und dazu gehört eben auch mal Freude und Gemeinsamkeit auch so mit Freunden zu haben, weil einen das ja auch klarer denken lässt und einem auch Stärke gibt, zum Beispiel geflüchteten Menschen zu helfen oder hier irgendwie gute politische Entscheidungen zu treffen. Also ich merke schon, dass ich das oft mitnehme. Mir hilft es auch, mit Freunden zum Beispiel drüber zu sprechen. Ich muss ganz oft auch, rufe ich dann jemanden an, sage ich, muss jetzt einfach mal mit dir drüber sprechen. Das beschäftigt mich gerade. Genau, ich glaube, gleichzeitig ist es auch gut und hilft es zu verarbeiten, wenn man sich nicht verbietet, auch mal abzuschalten und auch mal irgendwie ein Spiel zu spielen oder irgendwie auch feiern zu gehen, wenn man das gerade braucht.
Vielen, vielen Dank für die ganzen spannenden Einblicke.
Ja, cool, dass ihr da wart.
Day 2, wir sind jetzt auf dem Weg zu Ronja Kemmer von der CDU. Sind gerade schon im Bundestag, im Paul-Löbe-Haus. Das ist ein Haus, wo die Abgeordneten sind und versuchen jetzt mal ihr Büro zu finden.
Gehen gleich mal in den Aufzug rein. Gestern haben wir uns ja ein bisschen verlaufen auf dem Weg zum Büro. Aber
es sieht gut aus dieses Mal.
Hallo,
ich bin Victoria.
Ronja.
Hi, ich bin Johanna.
Hi.
Wenn du Lust hast, können wir gerne zu einem Ort gehen, der für dich irgendwie besonders hier ist. Also irgendwas, vielleicht auch einfach, wo du deine Mittagspause am liebsten verbringst.
Dann gehen wir rüber in die Cafeteria, die finde ich eigentlich ganz cool mit den Lampen.
Du bist ja auch noch im Vergleich zu anderen Abgeordneten hier sehr jung. Also wenn ich so sehe, wer mir sonst so entgegenkommt, sind das viele ältere Männer in Anzügen.
Ja.
Wie ist das denn so? Wird man da auch manchmal anders behandelt als junge Frau?
Also ich würde sagen, es ist, es hat sich gut eingependelt. Also als ich angefangen habe, ich bin ja trotz, obwohl ich noch relativ jung bin, bin ich ja schon 7 Jahre mit dabei. Und da war es irgendwie so, da waren wir noch viel, viel weniger junge, also auch über alle Fraktionen hinweg. Und jetzt haben wir ja sehr viele junge Abgeordnete in der Legislatur, was ich super finde. Und deswegen, es ist auch richtig, dass, wollen wir uns irgendwo hinsitzen?
Ja, gerne.
Also ist es jetzt nicht mehr so exotisch.
Mhm.
Und was ich auch total wichtig finde, zum Beispiel, wir hatten heute Morgen ja die Debatte, wie gesagt, zum Thema Impfpflicht. Und dann hat halt ein AfD-Abgeordneter eine andere junge Abgeordnete als Bundestagsküken bezeichnet. Und ich finde es halt auch total unangebracht eigentlich, weil es ist wichtig, dass wir junge Abgeordnete haben. Und die sind genauso Abgeordnete wie andere auch. Und das hat dann die Bundestagspräsidentin zum Beispiel auch gerügt.
Das heißt, der hat eine Strafe dafür bekommen, oder?
Es wird dann ausgesprochen mündlich quasi, dass das jetzt gerügt wird, weil das einfach ein Ausdruck ist, den man nicht verwenden sollte.
Also wir sitzen hier in der Cafeteria und hier sind ziemlich viele bunte Lampen auch eigentlich oben. Und was ich ganz cool finde, ist, man sitzt direkt am Wasser, an der Spree und man sieht ganz viele Leute hier so entlanglaufen. Und wenn du die Leute hier so siehst, hat man da auch manchmal, wenn man dann hier so sitzt, vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Druck, für die muss ich jetzt alle Politik machen, die muss ich alle vertreten?
Also ich würde es jetzt nicht direkt als Druck beschreiben. Man hat schon eine große Verantwortung und dessen muss man sich auch bewusst sein. Also es ist in Anführungszeichen kein Job wie jeder andere, aber wir haben auch viele andere wichtige Jobs mit super viel Verantwortung im Gesundheitsbereich und in ganz vielen anderen Bereichen. Also ich glaube, das ist schon wichtig, aber auf der anderen Seite muss man auch sich immer vor Augen halten, dass bei aller Verantwortung, glaube ich, man darf sich dann auch trotzdem selber als nicht so zu ernst nehmen. Also man muss die Aufgaben ernst nehmen, aber man muss auch irgendwie gucken, dass man trotzdem noch in Anführungszeichen ganz normal bleibt und auch noch ganz normale Sachen macht. Und ich glaube, das ist vielleicht eher so ein Punkt, dass so die Gefahr bei manchen ist, dass sie halt, wenn man zu viel in Berlin ist, so ein bisschen man sich in dieser Berliner Blase vielleicht auch verliert.
Würdest du sagen, das ist dir auch schon mal passiert in den ganzen Jahren jetzt?
So direkt vielleicht nicht ganz, weil, also ich würde auch sagen, ich bin immer noch super viel zu Hause. Ich habe meine Family zu Hause, meine Freunde zu Hause und so weiter. Klar prägt einen der Job und klar, bei manchen Sachen wird man auch ein bisschen, ich würde schon sagen, tougher einfach. Aber das halte ich einfach für ganz, ganz wichtig, dass man so, ja, in Anführungszeichen bodenständig und normal bleibt. So, und ich glaube, wenn man das mitnimmt, man muss am Ende trotzdem, ist so das Dilemma, finde ich eher, man will total viel bewegen. Man muss immer merken, oder man merkt, glaube ich, ziemlich schnell, dass Politik leider manchmal ein sehr langatmiges Geschäft ist. Und deswegen braucht man so eine ganz gesunde Portion oder Mischung aus Idealismus und Realismus, dass man am Ende auch ja, trotzdem sagt, auch wenn jetzt meine Aufgabe oder was ich mir vornehme, vielleicht nicht in 3 Monaten geht, sondern 3 Jahre braucht, man muss halt mal irgendwann anfangen.
Ja, weil ich denke mir auch immer so ein bisschen, es gibt ja total viele Forderungen und viele Sachen finde ich auch gut, aber von außen wirkt halt irgendwie alles manchmal so ein bisschen langsam. Also so von wegen, ne, ihr wurdet jetzt gewählt, warum sind bestimmte Sachen noch gar nicht so passiert? Und das liegt einfach dann daran, dass es alles so anstrengend ist oder lang ist oder wie?
Dass Prozesse einfach bei vielen Sachen ziemlich lang brauchen. Also dieses berühmte Stichwort Bürokratie und alles. Und das Entscheidende ist ja auch, bei vielen Sachen denken wir dann, okay, wir haben ein Gesetz beschlossen und jetzt ist es gut. Oder jetzt haben wir ein Problem vielleicht gelöst. Aber dann muss es ja immer noch in die Umsetzung. Und deswegen, aber allein schon mal, bis man zum Gesetz kommt, braucht es halt manchmal echt lange für Themen. Und wie gesagt, deswegen ist vieles in der Politik, auch wenn man eigentlich so, jeder hat seine Themen und man sofort Dinge umtreiben will. Aber man braucht dann manchmal auch die Geduld zu sagen, okay, es ist vielleicht manchmal eher ein Marathon als ein Sprint.
Frustriert dich das auch manchmal?
Manchmal ist es schon ein Stück weit frustrierend, ja.
Wenn wir nochmal kurz auf den Ort zurückkommen, wieso bist du hier so gerne?
Ich finde, es ist halt irgendwie so ein Stück weit im Vergleich zu sonst zum Bundestag, der so eine Mischung ist aus sehr schlicht hier mit viel Beton und auf der anderen Seite dieses große historische Gebäude, des Bundestag und Plenum an sich, ist das hier halt so ein bisschen so ein kleiner Farbtupfer zwischendrin und deswegen bin ich eigentlich ganz gerne hier.
Okay, wollen wir weitergehen oder?
Ja, klar.
Du bist ja dann auch schon relativ jung für die CDU in den Bundestag gekommen und bist ja dann auch relativ jung in die CDU eingetreten. Eine Frau und CDU, irgendwie passen diese konservativen Werte gar nicht so in so einem jungen Alter für mich zusammen. Warum hast du dich denn dann trotzdem dafür entschieden oder ist das für dich gar nicht so ein Widerspruch?
Für mich ist es gar nicht so ein Widerspruch. Ich glaube, dass wir da oftmals ein bisschen vielleicht einen schlechteren Ruf haben, als es sein sollte, beziehungsweise vielleicht auch in den gerade letzten 4 Jahren da viel Vertrauen verloren haben mit Debatten um das ganze Thema Artikel 13, Reaktion auf Rezo und so. Ja, und ich finde das eigentlich, also der Begriff konservativ ist halt, ich glaube, der ist so ein bisschen ja schwer zu greifen und kaum einer wird es wahrscheinlich von sich sagen, aber wenn man mal überlegt, worum geht's eigentlich, also Stichwort zum Beispiel Erhaltung des Planeten oder so, das würden wir vielleicht anders beschreiben, als es die Grünen tun, aber an vielen Stellen geht's uns, glaube ich, eigentlich schon um die gleichen Themen und deswegen finde ich, dass es schon zusammenpasst, aber wir so ein bisschen auch am Marketing arbeiten müssen, also ich glaube so, da ist unser Stand einfach momentan nicht so, wie er sein sollte. Und da müssen wir viel für tun, um da Vertrauen zurückzugewinnen.
Wenn wir jetzt mal noch so das Thema Geld irgendwie anschneiden. Man hat irgendwie bei Abgeordneten direkt so ein Bild, die führen ein glamouröses Leben. Ihr habt einen Fahrdienst, ihr verdient schon gut hier im Bundestag für eure Arbeit. Ist es wirklich so glamourös, wie man sich das dann vorstellt?
Also ich würde immer sagen, es ist auf jeden Fall viel Geld und es ist auf jeden Fall mehr, also es ist auf jeden Fall ausreichend. Es ist ja so angelehnt an dem, was ungefähr, sage ich mal, ein Richter so in einer mittleren Position verdient. So in dem Vergleich, finde ich immer, kann man es irgendwie auch setzen. Und dann ist es natürlich aber so jeder ist in seinem Mandat natürlich auch super frei. Und bei mir heißt es de facto auch, also das gehört einfach mit dazu. Man arbeitet natürlich einfach erstmal viel. Ich glaube, das ist das größte Problem, dass viele Leute denken, irgendwie Politiker arbeiten nichts. Und ich würde behaupten, zumindest fraktionsübergreifend für die allermeisten, genau das Gegenteil ist der Fall. Also in der Regel ist es so, man ist immer abends unterwegs, man ist viel am Wochenende unterwegs, weil wenn man Leute treffen will, die ansonsten halt auch arbeiten und dann irgendwie so in Vereinen oder im Ehrenamt, dann ist es halt abends und am Wochenende. Und ja, also von daher denke ich am Ende so, wie es ist, passt zusammen. Was ein bisschen, wie gesagt, es ist viel Geld und was aber ein bisschen schade ist, ist, glaube ich, also finde ich eher so ist der Ruf, dass man nicht arbeiten würde dafür oder dass irgendwie alle so ein bisschen faul wären oder so. Und das stimmt, glaube ich, für wirklich den ganz, ganz großen Teil einfach nicht. Also die meisten brennen schon für ihre Themen und machen echt auch viel.
Und zu dem glamourösen Part, also ich meine, Fahrdienst hört sich für mich jetzt schon ziemlich cool an, wenn man jetzt nicht unbedingt, keine Ahnung, auf die U-Bahn oder so angewiesen ist.
Ja, das ist ja klar, das ist ein Privileg, das wir haben in Berlin. Viele nutzen es aber auch nicht, fahren trotzdem mit den Öffis oder mit dem Rad oder wie auch immer.
Wo sind wir jetzt hier eigentlich rausgekommen?
Jetzt sind wir irgendwie über Kaiserhaus, okay. Genau. Das ist eines der Häuser, wo auch viele Abgeordnetenbüros sind.
Du bist ja auch Vorsitzende der jungen Gruppe der Union. Kriegt man dafür dann auch mehr Geld oder ist das ein Ehrenamt zum Beispiel?
Es ist eine Aufgabe, die ein bisschen, sage ich mal, genau mit Blick auf Fraktionszulagen, wo es ein bisschen was gibt, aber das steht nicht im Mittelpunkt. Also im Mittelpunkt steht, dass man die Aufgabe wie in allen soziologischen Gruppen macht. Und
ja. Aber als Fraktionsvorsitzender bekommt man jetzt zum Beispiel schon mehr Geld, oder?
Ja, die Fraktionsvorsitzenden, glaube ich, aller Fraktionen kriegen ein gutes Stückchen mehr. Wie viel, muss ich aber ehrlich sagen, habe ich keinen Plan, weiß ich nicht.
Was macht mehr Spaß, Arbeit in der Regierung oder in der Opposition?
Die schönste ist natürlich, wenn man politisch was machen will, was bewegen will, ist in der Regierung, weil da kann man gestalten. Aber Opposition ist genauso wichtig für eine Demokratie.
Aber es ist nicht frustrierend, wenn du jetzt in der Opposition bist und gerne so viel machen würdest, aber es geht halt nicht, weil ihr nicht regiert?
Ja, also ein Stück weit ist es natürlich, würde man lieber gestalten, auf jeden Fall. Aber nochmals, wir nehmen die Rolle an. Es gab auch Gründe, warum es so gekommen ist oder vielerlei Gründe vielleicht, wie es eben ist. Und jetzt gilt es eben darum, dass wir, glaube ich, eine vernünftige Oppositionsarbeit machen.
Macht es vielleicht auch manchmal Spaß? Ich meine, ihr wart jetzt lange genug in der Regierung und da haben die anderen sozusagen immer gemeckert in ihren Reden, dass man das auch einfach mal machen kann?
Ist eine Mischung. Auf der einen Seite, glaube ich, nochmal guckt man schon, wo gibt es irgendwie Punkte, die man kritisiert. Aber ich finde auch, man sollte nicht kritisieren, nur dass man kritisiert hat. Also wenn es auch mal einen guten Vorschlag aus der Regierung gibt oder wenn die Regierung was gut macht, finde ich, das gehört zu einer konstruktiven Opposition dazu, dann sollte man das auch sagen.
Ja. Und was würdest du quasi deiner Version sagen, die zum ersten Mal in den Bundestag gekommen ist?
Ich würde tatsächlich, so ein Thema, wo wir gerade drüber ein bisschen gesprochen haben, ich würde sagen, bei vielen Sachen braucht es halt auch ein Stück weit Geduld. Das wäre so Tipp 1. Und Tipp 2, ich glaube immer noch, dass so beim Thema, dass wir Frauen so ein Ticken selbstkritischer sind als vielleicht viele männlichen Kollegen, würde ich auch immer sagen, ja mein Gott, also es passieren halt auch mal Dinge am Anfang, die man nicht so plant oder die man nicht so kennt und es ist einfach auch nicht so schlimm.
Hast du da ein Beispiel, wo dir mal irgendwas passiert ist, wo du dir jetzt denkst?
Ja, ich habe mich am Anfang mal irgendwo, glaube ich, Falsches hingesetzt oder so und das war mir dann super peinlich.
Im Plenarsaal jetzt? Oder?
Nee, das war nicht im Plenarsaal, das war in einer internen Sitzung. Und es war mir dann super peinlich und dann habe ich halt, mich hat es dann auch tagelang beschäftigt und dann so nach dem Motto, oh, du bist so blöd, ne? Und so mein Mann hat dann hinterher gesagt, mein Gott, also damals war ich nicht verheiratet, mein Freund damals hat gesagt, jetzt nach dem Motto, es passiert halt, ja, also Mund abwischen und weitermachen und jetzt kommt morgen ein neuer Tag und erinnert sich eh keiner mehr dran, was ja eigentlich auch stimmt. Das kann man vielleicht tatsächlich dann auch lernen, dass man einfach bei allem, wo man immer versucht, auch Dinge dann besser zu machen und eine Routine zu machen, dass man einfach nicht so super krass selbstkritisch ist.
Wenn wir jetzt noch kurz auf den Krieg in der Ukraine zu sprechen kommen, hattest du da schon mal irgendwie das Gefühl, also ihr seid ja jetzt die Einzigen als gewählte Abgeordnete, die wirklich was verändern können. Das ist ja auch mega viel Druck, den man da hat, oder? Also das ist irgendwie, dass man sich in der Situation gewünscht hätte, boah, ich wäre jetzt irgendwie auch lieber einfach jemand, der einen anderen Job hat und der nicht diese ganze Verantwortung hat.
Ich glaube, dass genau dafür aber Politik auch da sein muss. Also nicht nur dann, wenn irgendwie gerade alles in Anführungszeichen irgendwie einigermaßen läuft, sondern gerade dann, wenn es halt Krisen gibt. Und das Thema Krisen ist eins, das uns auch, glaube ich, ständig und weiter auch begleiten wird. Und da sind wir halt dann einfach auch gefordert. Und klar, es ist eine krasse Verantwortung, aber ich glaube, genau dafür sind politische Verantwortungsträger da.
Wisst ihr da auch über den Krieg irgendwie mehr als wir? Also werden Abgeordnete anders informiert als wir jetzt zum Beispiel durch die Presse?
Das würde ich nicht sagen. Also es gibt natürlich Gremien, die, sage ich mal, noch mal ganz speziell fachlich an dem Thema dran sind, so der Verteidigungsausschuss oder so. Aber ansonsten würde ich sagen, dass wir eigentlich, auch weil am Ende es ja Dinge sind, die ein Stück weit von uns weg sind und mit einem Diktator zusammenhängen, der einfach kaltblütig und unberechenbar ist, dass wir viele Dinge leider auch nur, also mir geht das morgens, glaube ich, so wie jedem anderen, man guckt erstmal aufs Handy und guckt, was ist heute Nacht irgendwie passiert oder so. Also das ist bei uns, glaube ich, nicht anders als bei eigentlich allen anderen.
Das heißt, du checkst dann auch ganz normal die News einfach, die wir alle sehen können sozusagen.
Ja, ja.
Dann können wir gerne noch zum Plenarsaal dich begleiten.
Ja.
Super. Wie viel Zeit, würdest du sagen, verbringst du so im Plenarsaal? Weil das ist ja immer das, was man so im Fernsehen sieht, wie die Abgeordneten alle auf den blauen Stühlen in diesem großen Saal sitzen und irgendwie sich streiten oder Reden halten.
Also Donnerstag, Freitag so in den Kernzeiten auf jeden Fall. Also die Kernzeiten sind vormittags. Und nachmittags kommt es so ein bisschen drauf an. Dann hat man, also jetzt alles vor Corona, man hat dann Besuchergruppen, mal Termine mit Journalisten, wie auch immer. Ja, aber man versucht so viel da zu sein wie möglich. Aber trotzdem, finde ich, ist so das Bild, das wir haben ja kein Präsenzparlament.
Das heißt?
Das heißt, in anderen Parlamenten weltweit oder auch zum Beispiel in den Landtagen sind die Sitzungszeiten halt ein paar Stunden die Woche. Aber dann gilt auch, dann ist wirklich jeder da. Und bei uns wird ja quasi Donnerstag, Freitag auch ohne irgendwelche Pausen oder so durchgetagt.
Manchmal auch nachts, oder?
Ja, ja, klar. Manchmal auch die ganze Nacht durch.
Und wie ist das, wie klar ist man noch im Kopf, wenn man so um 4 Uhr nachts irgendeine Debatte noch hat? Kann man da überhaupt noch zuhören?
Boah, es kommt drauf an. Aber natürlich ist man dann schon auch mal Matsch im Kopf. Also wenn man dann irgendwie den ganzen Tag da saß. Also es kommt immer drauf an.
Also macht vielleicht gar nicht so viel Sinn, oder?
Meines Erachtens nicht. Also ich finde manchmal, es würde Sinn machen, wir würden die Tagesordnung etwas entschlanken. Wie gesagt, dafür 100% Präsenz und auch 100% Konzentration. Ich glaube, da hätten alle mehr von, weil der Mehrwert auch von irgendwelchen Debatten nachts um 1, glaube ich, auch für die Menschen im Land, ja, der ist an vielen Stellen trotzdem überschaubar. Weiß ich jetzt nicht, wie viele Leute nachts um 1 noch die Bundestagsplenardebatten verfolgen, aber ich glaube, es sind nicht so viele.
Ja, wir gehen jetzt wieder durch die ganzen Tunnel zurück ins Reichstagsgebäude und hier ist auch so ein Band, also wie am Flughafen oder so ist es. Wo man einfach drauf gehen kann. Ich finde es ultra verwirrend hier, die ganzen Gebäude.
Ja.
Hast du dich am Anfang auch verlaufen?
Ständig. Und wenn ich ehrlich bin, ich verlaufe mich heute manchmal noch.
Du gehst ja jetzt in den Plenarsaal rein. Was bedeutet denn der Plenarsaal für dich?
Ja, es ist am Ende das Herz der Demokratie. Und ich glaube, der Moment, zumindest geht es mir so, aber der Moment, wo viele Abgeordnete zum ersten Mal da reinlaufen, ich glaube, der bleibt einem im Leben lang hängen, weil das einfach was ganz, ganz Besonderes
was
ist.
Was hast du da so gefühlt, als du das erste Mal hier reingelaufen bist?
Man ist irgendwie super aufgeregt und angespannt, aber auch im positiven Sinn. Und also es ist einfach was Besonderes. Und von daher, also heute ist man manchmal immer noch, also vor allem, ich finde, vor dem gesamten Bundestag steht man so ein bisschen ehrfürchtig auch da.
Wahrscheinlich ja, auch, wenn man eine Rede halten muss, oder? Bist du immer noch aufgeregt?
Man ist immer ein bisschen angespannt, weil es ist einfach, es gibt keinen Ort, in Anführungszeichen, glaube ich, höheren Ort, wo man sprechen kann. Aber klar, wenn man so auch öfters geredet hat, dann kommt so ein bisschen Routine, kommt schon mit rein. Also beim ersten Mal war ich super nervös und habe auch nur so die Rede am Blatt quasi abgelesen und so weiter. Und mit der Zeit kriegt man dann auch schon ein bisschen Routine. Aber ich würde sagen, so ein bisschen angespannt, so einen kleinen Ticken ist man immer noch.
Ja. Dann vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke euch.
Wir sind jetzt wieder hier zurück im Hauptstadtstudio und sitzen hier an unseren Mikros und wollten jetzt noch mal ein bisschen darüber quatschen, wie wir so die Interviews wahrgenommen haben. Es ist ja jetzt auch schon ein paar Tage her. Johanna, was hast du denn so mitgenommen?
Ja, ich habe ja das Gespräch mit Ria geführt und da fand ich total spannend, wie sie über Macht gesprochen hat. Also das ist mir voll im Kopf geblieben, weil sie nochmal so einen ganz anderen Blick auf das Wort gegeben hat, weil man ja Macht, wie sie auch gesagt hat, oft mit so Machtmissbrauch verbindet. Aber für sie ist das das Gegenteil von ohnmächtig sein und deshalb halt super wichtig, auch gerade einfach in ihrer Rolle als Abgeordnete. Und was auch nochmal irgendwie so neu war, dass sie ja auch Mensch ist und nicht nur Abgeordnete. Also sie hat ja auch gesagt, dass sie auch in den Club dann wieder geht, wenn es wieder möglich ist, weil man ja oft irgendwie denkt, okay, das sind Abgeordnete, das sind Maschinen oder so. Aber sie hat ja auch gesagt, sie tauscht sich immer mit ihren Freundinnen aus, wenn sie irgendwie Rat braucht oder so. Also auch so, wie wir das halt einfach machen würden.
Und ich habe auch das Gefühl gehabt bei Ria, dass sie so sehr offen gesprochen hat und so ein bisschen das, was sie gerade sagen wollte, auch einfach so gesagt hat. Und bei Ronja Kemmer, die ja schon voll lange dabei ist, habe ich so das Gefühl, dass sie ein bisschen mehr darauf geachtet hat, wie sie was sagt. Und dass da so ein paar Floskeln manchmal hochkamen, die man wahrscheinlich schon einfach, weil sie schon so lange dabei ist, hat sie wahrscheinlich schon in 20.000 Interviews dasselbe gesagt und immer wieder dieselben Sätze so zu denselben Fragen.
Sie war irgendwie noch überlegter, was sie sagt.
Auch, dass sie gesagt hat zum Beispiel, dass man im Plenum einfach so gerügt wird als Abgeordneter. Das hat mich so voll an die Schule erinnert, wenn man von seiner Lehrerin oder seinem Lehrer einfach so verwarnt wird irgendwie. Aber
ja, irgendwie in so dem Moment, jetzt vor die Tür oder
ja,
so.
Ja, aber in dem Moment gibt's ja noch gar keine Strafe. Also die machen dann was falsch und dann werden die nur so gerügt und dann geht's so weiter. Also die haben jetzt keine Geldstrafe oder müssen irgendwie das Plenum verlassen.
Ja, und sie hat ja auch nochmal das Thema Rezo angesprochen. Also dieses Zerstörungsvideo, das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Ich glaube, 2019 war das. Aber es scheint ja immer noch weh zu tun. Also es ist immer noch ein Thema bei denen.
mir ist auch noch voll so hängen geblieben. Da habe ich dann auch wirklich noch lange drüber nachgedacht, dass sie so gesagt hat, dass im Plenum ja eigentlich gar nicht so die richtige Arbeit passiert. Weil das, was man im Fernsehen oder so immer sieht, ist ja dieser große Plenarsaal mit den blauen Sitzen und so. Und da sitzen aber immer voll wenige Leute. Und da denken wir sich so, ja, hä, was macht ihr eigentlich sonst den ganzen Tag, wenn ihr nicht da sitzt und irgendwie arbeitet?
Sondern ja, davon kommt dann, glaube ich, auch auf dieses Klischee, Abgeordnete ja, arbeiten nicht. Genau.
Ja, aber eigentlich passiert die Arbeit halt so in den Büros. Und im Plenarsaal ist man halt, wenn man gerade irgendwie Zeit hat oder was zum Thema oder so passt. Und dass sie dann auch teilweise ja nachts und so da sitzen. Und ich denke mir halt wirklich, wie kann man nachts, also ich kann nachts um 4 keine Entscheidung mehr treffen.
Vor allen Dingen nicht so, so wichtige Entscheidungen. Ja.
Es war auf jeden Fall sehr spannend, mal so 2 lange Interviews zu führen und so ein Behind-the-Scenes-Blick so ein bisschen zu bekommen über ganz viele Themen. Wir haben ja auch noch mit denen dann über Geld oder über den Fahrdienst zum Beispiel gesprochen, wie glamourös eigentlich das Leben als Abgeordnete ist. Das fand ich auch ganz spannend. Jetzt interessiert uns aber natürlich voll, wie hat euch das gefallen? Also es war jetzt mal so eine andere Form von Podcast. Fandet ihr es cool? Fandet ihr es vielleicht ein bisschen langweilig, die so lange quatschen zu hören? Oder habt ihr auch ein paar neue Behind-the-Scenes-Sachen mitbekommen, die ihr vorher noch gar nicht wusstet? Lasst uns dazu auf jeden Fall super gerne Feedback da, entweder per Mail oder einfach über Instagram. Dazu findet ihr einfach alles nochmal in den Shownotes.
Und wir haben heute auch noch einen kleinen Podcast-Tipp für euch, und zwar von unseren Kolleginnen Anne und Steffi vom NDR von Flexikon, so heißt der Podcast. Und die beiden suchen immer so Antworten auf alle möglichen Fragen. Also zum Beispiel gibt es da schon Folgen zu, wie lügt man glaubwürdig, wie kann man optimistischer aufs Leben schauen oder auch, wie werde ich Influencerin. Also auch so alles so Dinge, die man mal irgendwann im Leben vielleicht gut gebrauchen kann. Und auch dazu verlinken wir euch alles in den Shownotes, da könnt ihr gerne mal reinhören.
Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Tschüss.
Ciao.
Die und du. Dein Politik-Podcast von Das Ding und dem SWR Hauptstadtstudio Berlin. Neue Folgen alle 2 Wochen in der Das Ding-App, der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.